Hallo, hier ist Ulrike mit der 117. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Leben einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los ist im Garten, was gerade so ansteht an Gartenarbeiten. Ich berichte von Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es um das extreme Hitzewetter momentan. Es geht auch um den phänologischen Kalender und es geht schwerpunktmäßig darum, was die Hitze bedeutet für den Garten jetzt, wie sie sich auf die verschiedenen Pflanzen auswirkt und was man jetzt am besten machen sollte im Garten. Und es geht natürlich auch um die anstehenden Gartenarbeiten jetzt Mitte Juli und in der nächsten Zeit. Die letzte Folge hatte ich ja am 11.06. aufgenommen und mich da noch über Schafskälte beklagt. Da gab es im Anfang Juni eine recht frische Phase. Man kann jetzt aber im Nachhinein sagen, dass es relativ flott dann sozusagen von der Schafskälte in den sogenannten Hitzedom Ende Juni ging. Da gab es nämlich von der Zeit vom 18. bis zum 28.06. eine extreme Wetterlage über ganz Westeuropa. Es bildete sich ein sogenannter Hitzedom aus, der vor allem extrem in Spanien und Frankreich, dann aber auch in Westdeutschland Temperaturen von an die 40 Grad und darüber mit sich brachte. Auch hier das Rheinland war super betroffen. Und das Besondere war, dass das so lange anhielt mit der extremen Hitze, also 10 Tage am Stück. Auch mit der Besonderheit, dass gegen Ende dieser Hitzephase gar keine nächtliche Abkühlung mehr stattfand. Man hatte also durchweg sogenannte tropische Nächte. Ja, eine Extremsituation für Mensch und Natur. Für mich persönlich war es so, dass ich oder wir hatten just auf dem Höhepunkt einen Kurzurlaub geplant, nämlich vom 24. bis zum 28.06. Und ich habe dann in einer wirklich rasenden Schnellaktion die Tröpfchenbewässerung bei mir im Garten hitzetauglich gemacht. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es Ende Juni so heiß wird, wie auch kaum jemand eigentlich. Und bei mir im Garten war es so, dass ich, wie ich ja schon berichtet habe, eigentlich schon länger mit dieser Tröpfchenbewässerung arbeite. Die Schläuche waren also verlegt und auch soweit Anfang des Jahres geflickt. Was mir aber fehlte, war ein funktionierender Bewässerungscomputer. Den habe ich mir dann bestellt und gekauft und in einer 2-tägigen Aktion dann mit Hilfe meines Mannes da installiert. Das war ein Uni-Style-Bewässerungscomputer mit 2 Ausgängen, der auch erstmal nicht richtig dicht war, aber das konnte mit einem weiteren Dichtungsring dann zum Glück behoben werden. Und ich habe das dann pünktlich kurz vor dem 24.06. dann tatsächlich ans Laufen gebracht. Ich stelle auch Bilder rein. Da sieht man, dass ich da 8 Schläuche insgesamt angeschlossen habe, die bei mir in die verschiedenen Beete führen. Ja, und wie soll ich sagen, das hat mir in diesem Kurzurlaub wirklich den Arsch gerettet. Ich habe nur noch eine Hilfe gebraucht für Töpfe und 2 Hochbeetstellen für die Gurken, wo eine sehr nette und hilfsbereite Nachbargärtnerin dann gegossen hat. Aber diese Computerbewässerung hat gut funktioniert für die restlichen Beete im Garten. Ja, jetzt bin ich quasi mit der Tür auch schon ins Haus gefallen. Mit ein Hauptthema natürlich im Garten ist die richtige Bewässerung. Ich habe bei mir im Garten schon seit Jahren diese Tröpfchenbewässerung mit einem Perlschlauchsystem installiert. Dazu braucht man dann auch Druckminderer, weil diese Schläuche mit niedrigerem Druck arbeiten. Und ich habe den quasi bei mir so an den Gemüsereihen entlang verlegt, den Schlauch. Vorteil ist einfach die nachhaltige Art der Bewässerung. Das Wasser wird tröpfchenweise direkt an die Pflanzwurzeln abgegeben und man hat keine Verluste mit Verdunstung. Muss natürlich so ein bisschen probieren mit Erfahrung, was da reicht an Bewässerung. Das ist auch gleich ein Nachteil dieser Perlschlauch-Sachen. Mit der Zeit können die sich zusetzen durch Kalk. Und es ist nicht immer gesagt, dass die Wasserabgabe da über einen längeren Zeitraum sehr gleichmäßig ist. Trotzdem tun die es am Anfang der Installation eigentlich relativ gut. Meiner Erfahrung nach setzen sie sich allerdings im Lauf der Zeit mit Kalk zu oder auch einfach mit Dreck. Und die Wasserabgabe dieser Perlschläuche, die quasi das Wasser durch so eine Membran ausschwitzen, lässt dann doch manchmal zu wünschen übrig. Trotzdem nimmt es mir jetzt im Moment die Hauptarbeit des Wässerns ab, jedenfalls der flächigen Bewässerung. Und man hat im lehmigen Boden auch den Vorteil, dass es nicht so schnell verschlemmt, wie wenn man von oben gießt. Da passiert es ja sehr schnell, dass man doch zu viel gießt und dass der Boden dann verhärtet. Wenn jemand von euch aber plant, eine neue Tröpfchenbewässerung zu installieren, würde ich auf jeden Fall zu dem anderen System raten. Die arbeiten nicht mit Perlschläuchen, sondern mit Schläuchen, wo in regelmäßigen Abständen so kleine Löcher oder Tropfer angebracht sind. Die setzen sich weniger durch Kalk und Dreck zu und geben das Wasser gleichmäßiger, zuverlässig ab, auch über längere Strecken. Und sie sind auch nicht so anfällig, wenn das Gelände Gefälle hat. Ja, also wenn meine Schläuche alle durch sind, dann werde ich mir auf jeden Fall als nächstes diese Art Schlauch anschaffen. Wobei, bei mir läuft es noch ganz gut. Ich schätze, dass das erst in 2-3 Jahren vielleicht der Fall ist, dass ich die Schläuche wirklich alle austauschen muss. Ein Vorteil der Bewässerung mit Bewässerungscomputer ist natürlich, dass man die Uhrzeit einstellen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt um 6 oder 7 Uhr morgens im Garten sein, um zu wässern, sondern der Computer übernimmt das zuverlässig und schaltet dann die Bewässerung ein. Das ist natürlich sehr angenehm, vor allem für den Nicht-Frühaufsteher. Und man kann so gut die idealen Bewässerungszeiten erreichen, nämlich früh am Morgens oder eben ganz spät am Abend. Noch ein kurzes Wort zur Verlegung der Schläuche. Bei mir hat es sich doch bewährt, die nur oberflächlich einzugraben und mit Mulch zu bedecken, statt sie etwas tiefer einzugraben. Das hätte zwar den Vorteil, dass sie noch näher an den Pflanzwurzeln dran sind und noch weniger Verdunstung ist, aber der Nachteil ist, dass man erst spät sieht, wenn da ein Schlauch defekt ist und dass es noch leichter passiert, dass man die versehentlich mit der Grabgabel dann durchsticht oder sonst wie beschädigt. Ansonsten bin ich im Moment ganz heilfroh, dass ich das habe und mein Alltag sieht bei dem jetzt wiederum sehr heißen Wetter so aus, dass ich ganz früh morgens im Garten dann die Gurken gieße und da so ein bisschen nach dem Rechten schaue, gucke, ob die Tröpfchenbewässerung gut gewässert hat und ansonsten weniger schweißtreibende Arbeiten mache im Garten momentan. Ich nehme diese Folge am 16. Juli auf und wir haben erneut eine Woche mit recht heißen Temperaturen hinter uns. Es war wieder 30 Grad oder auch ein bisschen mehr tagsüber. Dankenswerterweise hat es nachts doch bis vor kurzem halbwegs gut abgekühlt. Und jetzt übers Wochenende sollen Gewitter kommen und es sollen angeblich 3 bis 4 Tage kühleres Wetter folgen. Noch ist es aber erst Mitte Juli. Die nächste Hitzewelle Ende Juli, Anfang August könnte durchaus schon vor der Tür stehen und mit den Hufen scharren. Also das Thema wird uns so schnell nicht verlassen. Gleichzeitig ist es natürlich erschütternd und unverständlich, dass das Thema Klimawandel dermaßen an Öffentlichkeit verloren hat. Also ich denke, die wenigen Traumtänzer, die jetzt glauben, das wäre nicht der Klimawandel, Glückwunsch, schlaft weiter, kann ich da nur sagen. Auch die Pflanzen im Garten geraten in verschiedenem Ausmaß in Hitzestress, wenn die Temperaturen über 30 Grad sind. Ich habe das jetzt quasi so mitgedacht, aber nicht ausdrücklich erwähnt. Gleichzeitig herrscht eine Dürre. Es hat hier im Rheinland seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Und das ist natürlich für die Pflanzen eine Extremsituation. Tipp zum Gießen: sollte jedem Gärtner in Fleisch und Blut übergegangen sein, entweder frühmorgens oder wenn das nicht zu schaffen ist, dann eben spätabends, um eben die Zeiten zu vermeiden, wo das Wasser hauptsächlich dann verdunstet. Und es ist gut, lieber gründlich und durchdringend zu wässern, statt täglich nur kurz und oberflächlich, wobei das bei lehmigen Böden ein wenig an seine Grenzen stößt. Hier ist es leider so, dass wenn man durchdringend wässert, dass es dann schnell passiert, dass der Boden verschlemmt, sodass ich bei dieser extremen Hitze dann doch den Computer so eingestellt habe, dass zweimal am Tag gewässert wird. Und das ist dann eben so, solange die Temperaturen um die 30 Grad herumspielen. Die Pflanzen leiden natürlich unter der Hitze. Temperaturen über 30 Grad sind für die meisten reinster Stress. Bei den Tomaten zum Beispiel verklebt bei über 30 Grad der Pollen der Pflanze und es bilden sich keine neuen Früchte. Außerdem ist es so, dass die Photosynthese und das Wachstum verlangsamt oder zum Erliegen kommt. Dasselbe passiert bei Bohnen, ganz extrem bei den Stangenbohnen, die ich da habe. Die lassen bei Hitze und vor allem bei Trockenheit ihre Blüten fallen, beziehungsweise auch da verklebt der Pollen und es bilden sich einfach keine Bohnen aus den Blüten. Das kann ich auch beobachten. Ich habe die sorgfältig gewässert, um dieses Blütenrieseln zu verhindern. Aber trotzdem ist es so, dass sich halt nur wenige Bohnen bilden und da gibt es halt deutliche Ernteeinbußen verglichen mit Jahren, die nicht ganz so heiß sind. Auch Gurken stellen ab 30 Grad das Wachstum ein und sie bekommen bittere Früchte oder die Gefahr steigt. Hier ist es besonders wichtig, dass die Wurzeln geschützt werden. Gurken sind ja Flachwurzler. Da ist es also sehr wichtig, da im Wurzelbereich sorgfältig zu mulchen und Gurken ganz regelmäßig dann zu gießen. Und es ist sehr darauf zu achten, dass die Gurken nicht austrocknen. Auch Zucchini leiden sehr bei Temperaturen über 30 Grad und auch hier kann Trockenstress bittere Früchte bedingen. Bei Gurken und bei Zucchini ist es sehr wichtig, dass man testet vorher, ob die Gurken oder Zucchini bitter sind. Wenn ja, sollte man sie auf keinen Fall essen, da diese Stoffe giftig sind. Bei den Gurken bei mir ist es so, dass tatsächlich die Ansätze zumindest verbreitet bitter sind. Bei Gurken ist es so, dass der Ansatz dann am besten abgeschnitten wird und die Gurke, also der Ansatz da, wo der Stiel ist, und dann schneidet man Stück für Stück ab, so weit, bis man einen Bereich der Gurke erreicht, der nicht bitter ist. Bei mir war es in den letzten Tagen so, dass viele Gurken an der Spitze dann bitter waren, also quasi da, wo der Stängel ist, und dann aber im weiteren Verlauf nicht mehr bitter. Diesen Rest kann man essen. Auch die Zucchini sollte man testen. Zucchini am besten an beiden Enden testen, ob die Zucchini bitter ist, und wirklich erst dann verwerten und essen, wenn sie erwiesenermaßen nicht bitter sind. Ansonsten kann man sich eine Lebensmittelvergiftung einhandeln. Haupttipp. Der Haupttipp ist mulchen, mulchen und nochmal mulchen. Mit dem Mulchen, also mit dem Boden abdecken, kann man verhindern, dass der Boden zu schnell austrocknet. Man senkt die Bodentemperatur, schützt die Wurzeln empfindlicher Pflanzen, wie zum Beispiel der Gurken. Und das ist eigentlich das A und O. Blöderweise ist es jetzt gleichzeitig so, dass das Hauptmulchmaterial, jedenfalls bei mir im Garten, der Rasenschnitt, ausgeht, weil der Rasen vertrocknet und auch das Wachstum einstellt. Das heißt, man hat keinen Nachschub mehr an diesem wertvollen Mulchmaterial. Ich gieße den Rasen nämlich nicht im Sommer, da der Rasen sich in der Regel auch nach solchen Trockenphasen im nächsten Jahr oder im Herbst dann wieder erholt. Und es würde unverhältnismäßig viel Wasser brauchen, um diesen flächigen Rasen da ausreichend zu bewässern. Als Mulchmaterial ist jetzt alles willkommen, was im Garten sonst abgeschnitten wird und als Verschnitt anfällt. Das können Unkräuter sein, die man aber auf Samen dann absucht. Das können Kürbisranken sein, die man abgeschnitten hat. Das empfiehlt sich nämlich bei den Kürbissen, die Seitentriebe abzuschneiden. Das können Baumzweige oder kleinere Äste mit Blätter sein oder was einfach sonst so anfällt im Garten. Man kann auch unbedruckte Pappen nehmen oder Unkrautfliese oder Stroh. Und es empfiehlt sich auf abgeernteten Beeten natürlich, sobald wie möglich wieder etwas auszusehen, Gründüngung oder auch eine Nachfolgekultur, sodass die Pflanzen dann selber den Boden beschatten. So habe ich zum Beispiel sehr zügig nach der Kartoffelernte dann tatsächlich die Buschbohnen gesät, entlang der Bewässerungsschläuche von meiner Tröpfchenbewässerung hat das auch gut geklappt. Die sind sehr gut aufgegangen und schattieren den Boden jetzt zunehmend selber. Am Anfang natürlich gemulcht. Die Kartoffeln habe ich übrigens dann um den 1. Juli herum geerntet. Ich hatte da ja in der vorigen Folge schon von berichtet. Sie sind tatsächlich etwas klein gewesen dieses Jahr, was höchstwahrscheinlich daran lag, dass sie im April zu wenig Wasser bekommen haben. Klein, aber sehr lecker, Frühkartoffeln der Sorte Annabelle. Momentan ernte ich fortlaufend Gurken und auch Zucchini, von beiden eine kleine Schwemme, aber ich esse sehr, sehr gerne Gurken und auch Zucchini, sodass ich da nicht wirklich böse drum bin. Und ich experimentiere mit neuen Zubereitungsformen oder Haltbarkeitsmachformen. So habe ich zum Beispiel Gurkenscheiben gedörrt. Da setze ich mal Bilder rein. Es hat funktioniert, weil dieses sehr heiße Wetter auch im Rheinland einfach das Dörren an einem Bindfaden zu einem Erfolg brachte. Gut, der Geschmack ist, ja, also sie schmecken ein bisschen salzig, weil die vorher auch in Salz eingelegt werden und dann zum Trocknen aufgehängt werden. Sie schmecken ein wenig gurkig und können vielleicht als Gewürz über etwas gestreut werden. Was ich auch noch ausprobieren will, ist Zucchini-Chips. Die werden dann im Backofen gemacht. Da werden die Zucchini auch in Scheiben geschnitten, ein bisschen mit Pflanzenöl und Salz bearbeitet und dann auf Backblechen zum geröstet im Backofen. Da warte ich jetzt aber erstmal ab, bis es nicht mehr so heiß ist. Man zögert hier etwas, den Backofen anzuwerfen bei Temperaturen, die um 23 Uhr noch um die 25 Grad draußen sich bewegen oder mehr. Da will man sich die Wohnung nicht auch noch mit dem Backofen aufheizen. Ja, ich merke selber, dass Wässern wirklich die Hauptarbeit im Moment ist im Garten bei dieser aktiven Hitzephase. Alle anderen Arbeiten sind jetzt erstmal zurückgestellt bzw. waren Fehlschläge. Meine Aussaaten sind bis auf die Bohnen schief gegangen. Ich habe versucht, Mangold auszusehen und auch nochmal so Sonnenblumen. Die Keimlinge waren zu attraktiv für Schnecken oder andere Lebewesen im Garten. Von den Sonnenblumen habe ich nur die abgefressenen Stängel heute entdeckt unter einer Mulchschicht. Ich nehme an, das feuchte Klima mit dem Mulch war für die Schnecken einfach zu gut. Und das hat also nicht geklappt. Was funktioniert hat, war das Auspflanzen von vorgezogenen Endivien. Dafür wäre jetzt übrigens auch die Zeit, dass Wintergemüse ausgepflanzt oder gesät werden können. Bei mir sind das hauptsächlich die Endivien. Man könnte aber auch vorgezogene Kohlpflänzchen pflanzen, die Winterkohle, Wirsing, Spitzkohl, aber auch Zuckerhut, Radicchio und Ähnliches. Und es ist der richtige Zeitpunkt zur Aussaat der zweijährigen Sommerblumen wie Fingerhut, Vergissmeinnicht, Hornveilchen, Stockmalven und so weiter. Auch der phrenologische Kalender, merke ich, gerät etwas in den Hintergrund. Die Hitze erschlägt einfach alles. Wir befinden uns aber phrenologisch auf dem Höhepunkt des Hochsommers. Hochsommer wird eingeleitet durch die Lindenblüte, die ist schon vorbei. Aktuell blüht die Wegwarte sehr schön, die roten Johannisbeeren werden reif, die Getreideernte läuft an und Ende Juli, Anfang August wird diese Phase dann in den Spätsommer übergehen. Da reifen die ersten Äpfel, Frühzwetschgen, Brombeeren. Die Reife der Vogelbeere oder Eberesche ist hierfür eine Zeigerpflanze. Und ich schätze, dass das ja hier in circa 2 Wochen dann der Fall sein wird. Bei mir werden dann auch die Feigen reif. Erste Vorläufer habe ich schon geerntet, aber die Feigen brauchen noch was. Die sind in der Regel Anfang August erntereif. Und ich schätze, dass ich in circa einer Woche die ersten Frühäpfel ernten kann. Alles natürlich vorausgesetzt, uns ereilt nicht wieder ein Hagelunwetter. Heute habe ich sorgenvoll so eine Gewitterwolke beobachtet, die dann aber etwas unterhalb von uns vorübergezogen ist. Ja, Gärtnern oder Landwirtschaft ist wirklich sehr ein Leben und ausgeliefert sein, auch mit der Natur, an die Natur. Und deswegen ist das so wichtig. Und nimmt auch hier in diesem Podcast einen so großen Raum ein. Am schlimmsten ist hier im Rheinland im Moment die Dürre. Der Rasen ist wirklich bei mir auch schon tiefbraun inzwischen. Und die Natur leidet sichtbar, da wo nicht gewässert wird oder nicht gewässert werden kann, lassen die Pflanzen ihre Blätter hängen und Regen wäre dringend nötig. Dem Gärtner bleibt es zu gießen, zu hacken und vor allem zu mulchen. Ganz langfristig ist es wichtig, die Gartenplanung darauf einzurichten und Pflanzen zu wählen, die hitze- und trockenheitstoleranter sind. Bei Stauden kann man das ja durch eine geeignete Auswahl ganz gut bewerkstelligen. Gemüsepflanzen müssen teilweise noch gezüchtet werden, die diese hohen Temperaturen vertragen oder auch mit weniger Wasser auskommen. Die einzige Kultur, die in meinem Garten wirklich ohne Ausfälle, ganz im Gegenteil, vor sich hin wächst und schießt, ist der Kürbis, der wirklich ganz prächtig wächst. Das ist eine Pflanze, denen kommt die Temperatur wirklich von wirklich hundertprozentig zu Pass. Man sieht da schon die ersten Kürbisse. Und ihr könnt auf den Fotos auf meiner Webseite sehen, dass ich versuche, den Kürbis auf das Gestell mit den Tomaten zu leiten, in der Hoffnung, dass die Kürbisblätter die Tomaten dann ein bisschen schattieren können. Das ist übrigens auch, gilt auch für die Kürbisranken am Boden. Die schattieren den Boden halt auch für Pflanzen, die daneben wachsen. Bei mir ist das tatsächlich auch gelungen, eine Kürbisranke an den Maispflanzen entlang ranken zu lassen. Die beschatten da schön den Boden. Das ist auch eine bewährte Mischkultur, die aus Südamerika kommt. Jedenfalls teilweise. Ich habe da die Bohnen nicht an den Maispflanzen hochranken lassen. Das wäre dann die komplette Mischkultur, die sogenannte Milpa mit Mais, Bohnen und Kürbis. Ja, also das sind so Anbaumethoden, die einem heißeren Wetter Rechnung tragen. Ja, es bleibt die Hoffnung, dass nicht noch schlimmere Hitzewellen folgen werden, dass es immer wieder kühlere Phasen mit Regen geben wird. Morgen werde ich wieder früh in den Garten fahren und die Gurken gießen und danach schwimmen gehen. Das ist natürlich eine sehr angenehme Seite, auch an einem heißen Sommer. In dem Sinne wünsche ich auch euch viel Spaß im Garten. Passt auf euch auf, nur in den kühleren Tagesphasen im Garten arbeiten, trinkt genug. Und in dem Sinne, bis bald, eure Ulrike.